Zeit für Mission.
Freddy Dutz im Gespräch mit
Jochen Motte.
Lieber Jochen Motte, vielen Dank, dass du Zeit für Mission hast. Wo treffe ich dich denn heute an?
Ich sitze hier in meinem Büro in Wuppertal bei der Vereinten Evangelischen Mission. Die Vereinte Evangelische Mission ist ja eine internationale Gemeinschaft von Kirchen und den von Bodelschwingschen Institutionen in Bielefeld, in Afrika, Asien und Deutschland. Ich bin da seit 30 Jahren zuständig für Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung, bin Mitglied im Vorstand und stellvertretender Generalsekretär.
Wie schaut denn für euch heutzutage Mission aus?
Vielleicht denkt man da nochmal zurück. Wir hatten ja eine sehr alte deutsche Mission bis in das Jahr 1996, von 1824 an. Es gab vor 1996 doch einen langen Prozess, wo die Partner der deutschen Mission in Afrika und Asien doch die Frage aufgeworfen haben, kann das weiter eine deutsche Mission sein oder wir sind doch alle hier selbstständige Kirchen, haben wir nicht gemeinsam auf Augenhöhe Missionen sowohl zu definieren, was ist denn Mission und was tun wir gemeinsam und wie unterstützen wir uns gegenseitig, also nicht nur Nord-Süd, sondern Süd-Nord und Süd-Süd. Und so kam es zu dieser neuen internationalen Vereinten Evangelischen Mission.
Das ist eine interessante Entwicklung, die ihr genommen habt. Und innerhalb dieser Entwicklungen sind ja diese drei Themen, die du gerade gesagt hast, die dann in der ökumenischen Dekade weitergedacht worden sind, Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung, sind bei euch angefasst und erweitert worden um 30 Artikel aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Wie kommt denn eine kirchliche Organisation dazu, sich den Menschenrechten so voll inhaltlich zu widmen?
Das war ja Teil einer ausführlichen Diskussion, eines Prozesses unter jetzt nicht den deutschen Mitgliedern und Kirchen, sondern vor 96 hat man doch Jahre diskutiert, was ist denn überhaupt Mission? Man hat im Grunde ein ganzheitliches Missionsverständnis in der VEM, auch in der Satzung niedergelegt. Mission ist nicht nur Evangelisation, sondern es ist auch Diakonie, es ist Partnerschaftstätigkeit, es ist Entwicklung und es ist gemeinsames Eintreten für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung. Das steht im Grundartikel der Satzung. In einer zerrissenen Welt treten wir, also die Mitglieder, gemeinsam dafür ein. Ja, die Welt ist immer noch oder vielleicht noch schlimmer zerrissen, nicht mehr einfach nur Süd-Nord oder Nord-Süd, wie vielleicht es damals noch stärker war, sondern auch innerhalb der Kontinente und Länder sind die Zerrissenheiten stark auch zu sehen. Und es sind ja immer unter diesen Mitgliedern Einzelne, die von extremen Krisen sogar betroffen sind, von Krieg, von Bürgerkrieg, von interner Gewalt. Wir haben eine doch sehr große Mitgliedskirche in Papua, Indonesien. Sie ist über die ganzen 30 Jahre davon geprägt, dass sie sich fremdbestimmt fühlen von indonesischer Seite, dass immer mehr Zuwanderer kommen aus anderen Kulturen, dass sie sich auch rassistisch gedemütigt fühlen als Papuas. Und die Kirche hat sich in diesem Zerwürfnis, wo es auch immer zu Gewalttaten, Toten kam, die durch Sicherheitskräfte dann auch ermordet wurden. Die Vereinte Kirche Jesu Christi in den Philippinen ist ein weiteres Beispiel. Ich war 2005 mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen in den Philippinen, auch bei dieser Kirche, beim Nationalen Kirchenrat. Ein Pfarrer war in Leyte ermordet worden, da sind wir hingefahren. Es gab nicht nur Morde an politischen Aktivisten und einer Kirche, die sich noch zu politischen Fragen klar geäußert hat, als Anwalt von den, sag ich mal, Ausgegrenzten, von den Schwachen. Es gab auch bis heute eine Reihe von Maßnahmen, wo man die Personen, die man dann nicht mehr wollte, weil sie sich kritisch äußerten, kriminalisiert hat. Man musste sie dann nicht ermorden, sondern man hat Waffen in ihren Häusern deponiert und sie dann langfristig in Gefangenschaft genommen. Die Prozesse ziehen sich ja Jahre hin. Und Menschen sind so aus ihrem Leben entnommen und auch aus ihrem Einsatz für Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung, Erschöpfung. Wir haben die Riesenkrise in Ruanda mit dem Völkermord 1994 erlebt. Eine Krise, die zwar in Ruanda dann irgendwo mit einem relativ stabilen Staat sich dann weiterentwickelt hat, aber die Krise ist ins Nachbarland verlagert, die Demokratische Republik Kongo, in der seitdem Kriege, kriegsähnliche Vorgänge, Flüchtlingsströme, Unruhen, Zersplitterung gerade im Ostkongo vor sich gehen. Last not least möchte ich auch als ein weiteres Mitglied, das doch eine lange Krisengeschichte hinter sich hat, die sri lankische methodistische Kirche nennen. Wie lange ging der Krieg bis, ich glaube, 2010 zwischen Tamilen, Tamil Tigers und der singalesischen Regierung mit vielen, vielen Toten auch und Leiden in der Bevölkerung. Und danach eine Geschichte, wo eben doch die Frage ist, haben die Minderheiten, also Tamilen oder auch religiöse Minderheiten, sind es Menschen zweiter Klasse oder haben sie gleiche Rechte? Auch dazu setzt sich die Kirche, die ja aus Tamilen und Singalesen besteht, bis heute ein. Was wir als VEM machen, kann man sehen, das ist nicht ein Anliegen, das haben wir hier in Wuppertal entwickelt, sondern wie die Satzung zeigt, wie die Geschichte zeigt, wie die Situation von Kirchen zeigt, es ist ein Kernanliegen der Mitglieder selber, die ganz klar sagen, Mission ist nicht, wir machen Evangelisation von Menschen, sondern Mission ist ein umfassendes Sein als Kinder Jesu Christi. Und dazu gehört eben ganz klar, dass zur Seite stehen denen, die ausgegrenzt sind, das Eintreten für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Und da kann man natürlich jetzt so fragen, was heißt denn das mal etwas konkreter? Da ist ein Grundelement, sind die universalen Menschenrechte. 1948, also genau vor 75 Jahren, wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von den Vereinten Nationen verabschiedet. Das heißt, zum ersten Mal gab es universale Rechte, die dann auch in die Pakte übergegangen sind für bürgerliche, zivile Rechte, für wirtschaftliche, soziale, kulturelle Rechte, gefolgt von einer Reihe von Konventionen. Also vorher gab es das in der Menschengeschichte so nicht. Das steht ja nicht abstrakt in einem akademischen Prozess, sondern es steht auf dem Hintergrund 1948 der totalen Katastrophe des Weltkrieges mit 60 Millionen Toten, des Mordes an Juden und andere übrigens auch, waren nicht nur Juden und Jüdinnen, die Opfer dieser Morde waren, dieser Rechtlosigkeit, dieses staatlichen Terrors. Es war eine Geschichte, die 48 ja zustande kam, auf dem Hintergrund dieser Erfahrung der totalen Rechtlosigkeit. Menschenrechte sind aber nicht nur extern in der Kirche relevant, sondern denken wir an unsere biblischen Grundlagen. Israel ist aus der Sklaverei frei geworden, geführt worden von Gott in das gelobte Land. Es war ja nicht nur die Befreiung, nein, die 10 Gebote, die Rechte, das ist ein Rahmen, der mit zur Freiheit gehört, denn er schützt ja besonders die, die am Rande der Gesellschaft sind, die Frauen, die Kinder, die Armen. Wenn wir über Menschenrechte reden, reden wir jetzt nicht über, ach, Kirchen engagieren sich auch in was Externem, sondern es ist eine Frage, dass Gerechtigkeit nicht nur aus Gerechtigkeit individuell besteht, sondern dass es immer auch dafür sorgt, dass Staaten, dass die Verantwortung haben für Gemeinschaften, die Regierungen, dass sie eine Verantwortung haben für Gerechtigkeit und für Rechte, die Schwachen schützen.
Jetzt muss ich dich aber gleich mal unterbrechen. Du bist ja nicht nur Sachwalter für Menschenrechte, du bist Pfarrer. Es ist ja aber nicht so, dass es den Kirchen in den letzten 75 Jahren und davor so leicht gefallen ist, allen Menschen alle Rechte, vor allem allen Menschen die gleichen Rechte zuzubilligen. Ich habe in der Literatur ein kleines Gebet gefunden von der anglikanischen Kirche, stammt aus der Nachrevolutionszeit, als die Revolution in Frankreich ausgerufen worden ist, vor Freiheit, Gleichheit und den Menschenrechte. Bewahre uns, o Herr. Auch heute sind ja nicht alle Kirchen für alle Rechte einzunehmen. Wenn wir uns angucken, dass bei diesen 30 Menschenrechten auch die Religionsfreiheit gilt, die ja für uns nicht nur die Religionsfreiheit im Sinne von, man kann sich die Religion aussuchen, sondern man kann auch sagen, man lebt gerne ohne Religion. Das ist ja für manche Kirchenführer ganz, ganz schwierig nachzuvollziehen. Wie ist es in euren Zusammenhängen diskutiert?
Ja, das ist interessant und wichtig und auch richtig. Ich habe ja gerade gesagt, die Kirchen standen nicht immer für Menschenrechte. Wir feiern ja dieses Jahr genauso die Gründung des Weltrates der Kirchen. Und zwar im selben Jahr, wie die Gründung der Menschenrechte stattfand, oder der Beschluss der Vereinten Nationen dazu, 1948. Und ich meine, wir können jetzt an unsere eigene Geschichte zurückdenken. Wir haben ja auch eine Spaltung der Kirche gehabt in deutsche Christen und bekennende Kirche im Dritten Reich. Auch da völlig unterschiedliche Vorstellungen vom Staat. Wenn man das jetzt global sieht, das ist ja etwas, was uns auch in der VRM bewegt hat mit dem Weltkirchenrat, in einen intensiven Diskurs, in ein Gespräch und einen Prozess zu treten, der dann zu einer großen ökumenischen Tagung mit Teilnehmenden aus allen Konfessionen, allen Teilen der Welt geführt hat. In der Tat, Kirchen stehen nicht grundsätzlich auf Seiten der Menschenrechte, aber man kann doch sagen, dass gerade die Weltgemeinschaft der Kirchen ein klares Bekenntnis zu dieser Universalität und ein intensives Engagement hatte, gerade auch für die Kirchen, die aktiv sich an den ÖAK wenden und sagen, unterstützt uns. Also ich möchte hier unsere Mitgliedskirche, die Vereinte Kirche Jesu Christi in den Philippinen noch mal kurz nennen. Da stehen die Menschenrechte in der Satzung der Kirche. Es gibt durchaus Kirchen, die da sehr weit gegangen sind und das integriert haben und auch theologisch reflektiert haben. Aber in der Geschichte kann man natürlich sagen, Staaten haben alle eine Stimme. Staaten, die sich vielleicht nicht für die Stärkung, sondern für die Aushöhlung des Menschenrechtsprinzips engagieren. Und genauso gibt es immer wieder Kirchen, die theologisch Menschenrechte nicht ins Zentrum ihres Tuns stellen oder sie sich sogar kritisch dazu äußern. Wir haben das zum Beispiel in Jamaika, ich meine 2009, auf einer großen ökumenischen Tagung erlebt, wo der Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche sich kritisch zu den Menschenrechten und dem Engagement des Weltkirchenrats geäußert hat, weil er der Meinung ist, außer sich für die bedrohte Christen und Christinnen einzusetzen, würden Menschenrechte ein System der westlichen Regierungen sein, um Macht auszuüben. Wir haben das ja bis heute dann auch weiter erlebt, dass Kirchen zum Beispiel auch in Genf aufgetreten sind und versuchen, über interessante oder vielleicht nicht offensichtliche Vorstöße das Prinzip der Universalität der Menschenrechte zu schwächen oder auszuhöhlen. Zum Beispiel hat man Veranstaltungen gemacht, da waren auch russisch-orthodoxe Kirche beteiligt, wo man sagt, nein, erst kommen traditional values, also wie man traditionell in Kulturen mit in der Familie, mit Frauen oder wem auch immer umgeht, das ist die erste und maßgebende Richtlinie und Menschenrechte haben sich dem unterzuordnen. Da kann man natürlich gut erstmal auch ankommen, traditional values klingt gut, aber die Hintergründe sind unter Umständen menschenrechtsfeindlich. Man könnte es so sagen, wir haben von 48 an ein sehr starkes Engagement des Ökumenischen Rates erlebt, gerade in den 70er Jahren aus Lateinamerika, die Kirchen, die es mitten in ihr christliches Tun integriert hatten, eintreten für Menschenrechte. Wir haben dann aber wieder ab dem Ende der 80er Jahre ein Zurückziehen vom universalen Eintreten für Menschenrechte. Der ÖAK hat sich dann, weil er diese Konsense auch immer schwieriger hinbekam, auf Einzelrechte. Also wenn eine Kirche sagte, unsere Frauen haben Probleme oder Kinderrecht oder Länderprobleme, da hat man sich mit engagiert. Aber man hat sich von dem Rahmen der Universalität in den Grundsatzerklärungen ein Stück weit zurückgezogen. Und wenn ich das hier nochmal vorstellen kann, das hat uns mit dazu veranlasst, als VEM mit dem Weltrat der Kirchen einen langen Prozess einzuleiten, der bis zur Karlsruhe 2022 Vollversammlung, um zu sagen, bitte, ihr habt doch so viele Bekenntnisse, sag ich mal, aus früherer Zeit, die jetzt gar nicht mehr auftauchen. Sind die jetzt ungültig? Sind die rausgeworfen? Lasst uns das doch nochmal neu checken. Und dazu haben wir in diesem Prozess eine große Tagung in Wuppertal durchgeführt unter dem Titel Stärkung christlicher Perspektiven zu Menschenwürde und Menschenrechten. Da haben wir bewusst da nicht gesagt, da kommen jetzt nur die, weiß ich nicht, Reformierten oder nur Europäer oder wer auch immer. Nein, weltweit waren da Theologen, Theologinnen beteiligt. Und das war uns ja wichtig. Es waren nicht die Menschenrechtsaktivistinnen aus den Kirchen, die sich mit den Prozessen auskennen. Wie setzt man sich dafür ein? Sondern es war eine theologische Tagung, wo gefragt wurde, sind wir nicht als Kirchen auch aus unseren eigenen Überzeugungen für die Universalität von Menschenrechte, um Menschenwürde, wie wir Würde als Christen, Christinnen verstehen, geltend zu machen. Und diese Botschaft und die Beiträge, Botschaft war dann auch eindeutig, die haben wir dann mit nach Karlsruhe gebracht, haben sie dort nicht nur vorgestellt bei der Vorstellung der Publikation dazu, sondern wir haben auch in der Tagung selber, in der Vollversammlung selber, in einer Commission, haben wir das eingebracht. Das wurde dort auch aufgenommen. Also ich glaube, wir haben mit Erfolg an die Vergangenheit, an die Geschichte des ÖHK und der universalen Menschenrechte erinnert und das Bekenntnis zu den Menschenrechten neu bestätigen lassen, und auch auf die jetzige Zeit anwenden lassen.
Jochen, was ist denn in all dem, was du tust, in all deiner Arbeit, was ist denn deine Mission?
Ich würde dazu eher sagen, die Mission wird ja dann lebendig. Und das habe ich natürlich 30 Jahre erlebt, wenn man mit Opfern von Menschenrechtsverletzungen zusammentrifft. Wenn man Menschen trifft, die in Batam mit dem Papuas, die vom Militär dann malträtiert wurden, Schusswunden hatten. Ein Pfarrer in den Philippinen, den ich mal in einem solch interessanten Gefängnis, wo also keine Gefängniswärter drin sind, sondern wo das gesamte Leben von den Gefangenen im Gefängnis reguliert wird, wo da Pfarrer eben sich Jahre aufhalten. Für einen haben wir uns eingesetzt, der ist dann zum Glück auch freigelassen worden, ist dann auch nach Australien ausgewandert. Also wenn man mit Menschen im Kongo, die in Flüchtlingslagern leben und auch dort selbst von Gewalt bedroht sind. Wenn man Mütter trifft in Sri Lanka, deren Söhne in den kriegerischen Auseinandersetzungen ermordet wurden. All dies ist etwas, das niemanden, jedenfalls mich, nicht kalt gelassen hat. Das auch mich in mir Bewunderung für die Kirchen hervorgerufen hat, die sich unter Umständen auch in Gefahr begeben, wenn sie sich für Opfer von Menschenrechtsverletzungen einsetzen. Wir in Deutschland haben da ja immer eine relativ sichere Grundlage. Ich habe es selbst einmal erlebt, nicht in einem VEM-Kontext, sondern als Mitglied im Ökumenischen Rat der Kirchen in der Klima-Umwelt-Arbeitsgruppe, die jedes Jahr von Argentinien bis Fidschi und Deutschland woanders sich getroffen hat, die ein einziges Treffen in Israel in Palästina angesetzt hat. Und weil der ÖHK, der Ökumenische Rat, unter dem generellen Vorwurf irgendwo aus regierungsisraelischer Sicht stand, pro-palästinensisch und anti-jüdisch zu sein, wurden alle Mitglieder, die anreisten, im Flughafen aus der Reihe genommen und wurde mit einem Südafrikaner ins Gefängnis gesteckt, wurde dann ausgewiesen. Also ich hatte nicht die Gefahr einer jahrelangen Gefängnisstrafe. Aber einfach mal diese Perspektiven, die zeigen eben, wie schwer es ist für Kirchen vor Ort, sich für Gerechtigkeit, für Menschenrechte zu engagieren, für die Rechte anderer Menschen. Ich tue das ja aus christlicher Überzeugung, wenn ich das Leben Jesu sehe, der immer auf Menschen zugegangen ist, die eben auch am Rande standen. Ob das jetzt Kinder waren, für die er den Weg frei gemacht hat, ob er Menschen aus nicht-jüdischen Gemeinschaften, auch Frauen, begegnet ist. Er hat ja im Grunde sein Leben geöffnet für alle Menschen und da insbesondere für die, die eben nicht in der Mitte und in der Machtposition sind, sondern für die, die am Rande sind und eben direkt von Benachteiligung, Ausgrenzung oder eventuell sogar Gewalt betroffen sind.
Lieber Jochen Motte, ich danke dir, dass du in der Vergangenheit Zeit für Mission hattest. Ich danke dir, dass du jetzt heute Zeit für Mission hattest. Und ich wünsche dir für die Zukunft Gottes Segen, dass du dich weiterhin stark für andere einsetzen kannst.
Die Evangelische Mission weltweit e.V. ist eine Gemeinschaft von evangelischen Kirchen, Werken und Verbänden in Mission und Ökumene. 9 Missionswerke, 5 freie Kirchen, 5 Verbände und die Evangelische Kirche in Deutschland bilden den Dachverband der Evangelischen Missionswerke. Gleichzeitig agiert die EMW als Fachverband für ökumenische Weltmission und Missionstheologie für ihre Mitglieder und assoziierte Organisationen. Besuchen Sie doch auch unsere Website www.mission-weltweit.de. Vielen Dank für Ihr Interesse.